gesehen, denn der Beweis ist erst im Jahre 1995, also 350 Jahre nach dieser Behauptung von Fermat, erbracht worden von einem Mathematiker mit dem Namen Wiles. Diese Theorien, die Wiles in seinem Beweis erbracht hat, waren über 350 Jahre früher noch nicht einmal bekannt. Deswegen ist man sich unsicher, ob Fermats Behauptung, er habe diesen Satz tatsächlich damals bewiesen, zutreffend sein kann. Mehr als diese eine Aussage finden wir nicht. Und wie gesagt, Sophie Germain hat für eine Teilmenge, nämlich für einige Primzahlen, diesen Beweis erbracht und hat damit die Grundlage gelegt, dass weitere Menschen sich in weiteren Spezialfällen damit auseinandergesetzt haben und diesen Beweis erbringen konnten. Zum Beispiel war das, was sie bewiesen hat, nämlich für die einige Primzahlen, war die Grundlage dafür, dass dieser Satz für die Zahl 5 bewiesen werden konnte. Das war aber erst im Jahr 1825 der Fall. Also, wir haben uns eine ganze Menge vergeben dadurch, dass wir Frauen nicht früher haben studieren und das tun lassen, was sie für sich als richtig herausgefunden hatten. Und dazu gibt's keine Musik, dazu gibt's nur noch mal einen Fool, nämlich von Chris Rea, Fool, If You Think It's Over. Und wo wir gerade bei der Gleichberechtigung waren, noch etwas, was am 1.4. stattgefunden hat, nämlich am 1.4.1953 trat dasjenige Recht, was dem Gleichberechtigungssatz des Artikels 3 im Grundgesetz widersprach, außer Kraft. 1949 war dieses Grundgesetz ja in Kraft getreten und 1953 sollte alles Recht, ich zitiere mal den Artikel 117, in dem das drin stand, dass dem Artikel 3 Absatz 2 entgegenstehende Recht bleibt bis zu seiner Anpassung an diese Bestimmung des Grundgesetzes in Kraft, jedoch nicht länger als bis zum 31. März 1953. Also mit diesem 1.4. trat alles Mögliche außer Kraft. Man wusste nur nicht genau, was nun ganz genau, denn es gab kein Gleichberechtigungsgesetz. Das Gleichberechtigungsgesetz trat erst 1958 in Kraft, also 5 Jahre zu spät im Grunde genommen. Aber mit der Förderung von Frauen haben sich viele Männer ja immer schon als ein wenig lahmarschig herausgestellt. Wir sind bei der Wissenschaft und ich habe heute eine Wissenschaftsecke, die sich auch mit Ungleichheiten und zwar mit den Folgen von Ungleichheiten beschäftigt, von sozialen Ungleichheiten nämlich, und da geht es in erster Linie um Bildungsfragen. Hier ist die Wissenschaftsecke bei Radio Frei. Neues und Interessantes aus Forschung und Wissenschaft. Und natürlich aus Technik. Aber nicht, dass ihr was Falsches denkt. Wir haben hier auch Verhaltenswissenschaft, wir haben Psychologie, was das Herz begehrt. Die heutige Wissenschaftsecke beschäftigt sich mit einigen Aspekten der Frage, welche Folgen soziale Ungleichheit hat. Dass solche Folgen eigentlich als bekannt gelten, macht es nicht weniger wichtig, darüber zu berichten. Denn auch wenn die Folgen bekannt sind, bleibt doch nicht selten die politische Reaktion auf solche Annahmen aus. Wissenschaftliche Belege können dann die Notwendigkeit zur Veränderung verstärken. Besonders häufig wird die soziale Ungleichheit im Zusammenhang mit der Bildungspolitik bzw. dem Bildungserfolg erwähnt. Diesen Zusammenhang hat das EU-geförderte Forschungsprojekt LEARN erstmals in einem internationalen Vergleich untersucht. Zu der zentralen Frage dieses Projekts, wie die soziale Herkunft, räumliche Kontexte und institutionelle Rahmenbedingungen die Bildungslaufbahnen junger Menschen prägen, haben im Februar Professor Dr. Corinna Kleinert und Dr. Felix Bittmann vom Leibniz-Institut für Bildungsverläufe in Bamberg ein Arbeitspapier vorgelegt. Dieser Bericht zeigt, welche Faktoren Ungleichheiten in Europa besonders antreiben und wo Reformen ansetzen können. Die Fallstudien, die im Rahmen dieses Projekts erstellt worden sind, beziehen sich auf 9 Länder: die Schweiz, Estland, Finnland, Irland, Italien, die Niederlande, Rumänien, das Vereinigte Königreich und Deutschland. Die wesentlichen Ergebnisse fasse ich hier zusammen in 3 Punkten. Erstens. Die soziale Herkunft bleibt der stärkste und beständigste Bestimmungsfaktor für den Bildungserfolg, also dafür, welche Bildungswege eingeschlagen und welche Abschlüsse erreicht werden. Zwar spielt auch die soziale Zusammensetzung räumlicher Kontexte wie Schulumfeld, Klasse oder Nachbarschaft eine Rolle, doch fallen ihre Effekte deutlich moderater aus. Gleichwohl zeigen die Ergebnisse, dass solche Kontexte Bildungsungleichheiten durchaus verstärken oder abschwächen können. Zweitens. Eine entscheidende Rolle kommt dabei den institutionellen Rahmenbedingungen zu. Besonders Bildungssysteme mit früher Leistungsselektion, wie das deutsche Schulsystem, bieten weniger Möglichkeiten, soziale Ungleichheiten im späteren Bildungsverlauf auszugleichen. In einem durchlässigeren System können eine gute Schule oder ein unterstützendes Umfeld soziale Nachteile des Elternhauses eher ausgleichen. In einem stark gegliederten System hingegen wirkt die Schule oft wie ein Verstärker. Sie zementiert die vorhandenen Unterschiede und erschwert es den Betroffenen durch die frühe Festlegung, diese später aus eigener Kraft zu korrigieren. Und drittens sind die Schlussfolgerungen daraus klar. Wirksame Maßnahmen gegen Bildungsungleichheiten müssen früh ansetzen, etwa durch gezielte Förderung in Kindergarten und Grundschule. Ebenso zentral ist die Gestaltung der institutionellen Rahmenbedingungen, von durchlässigeren Übergängen zwischen Bildungsgängen bis hin zu Maßnahmen, die der Wohn- und Schulsegregation entgegenwirken. Nur durch ein Zusammenspiel früher Förderung, inklusiver Strukturen und aktiver Steuerung können die bestehenden Ungleichheiten nachhaltig verringert werden. Zwei kurze Ergänzungen. Das Projekt LEARN der Europäischen Kommission ist eine Abkürzung für Longitudinal Educational Achievements Reducing Inequalities. Und die Studie ist im Internet ladbar unter einer Adresse, die ich in unserer Mediathek dann angeben werde, wenn diese Sendung gelaufen ist. Nur ungefähr eine Woche später erschien eine Meldung, die sich auf eine wesentliche Voraussetzung von Bildungserfolgen bezieht. Sie trug die Überschrift »Die soziale Herkunft prägt, wie sehr Kinder sich anstrengen«. Die dahinterstehende Studie ist erstellt worden vom Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. Bisher hatte man in der Bildungsforschung eigentlich keine empirischen Belege für eine Antwort, welche Kinder sich in der Schule mehr anstrengen als andere und was das mit ihrer sozialen Herkunft zu tun hat. Jonas Radl, Gastforschungsprofessor am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung, hat mit einem Team von internationalen ForscherInnen seit 2018 untersucht, wie sich die soziale Herkunft auf die Anstrengungsbereitschaft von Schulkindern auswirkt. Sein interdisziplinäres Projekt Effort and Social Inequality, das vom Wissenschaftszentrum Berlin Direktorin Heike Solga begleitet wurde, erweitert das Wissen über Bildungskarrieren um einen entscheidenden Aspekt. Während es viele Erkenntnisse darüber gibt, wie stark der Einfluss des sozialen Hintergrunds auf die Fähigkeiten junger Menschen ist, war die Frage bislang wenig untersucht, wie groß der Einfluss der sozialen Herkunft auf die Anstrengungsbereitschaft ist. Arbeiten privilegierte Kinder härter und tun sie dies, weil sie mehr Unterstützung erfahren? Und wie könnten auch SchülerInnen motiviert werden, die nicht aus Akademikerfamilien stammen? In der experimentellen Studie lösten 1360 FünftklässlerInnen aus Madrid und Berlin einfache kognitive Aufgaben, mit denen Konzentration, Aufmerksamkeit und Selbstkontrolle gemessen werden konnten. 60 Klassen aus 32 Schulen waren beteiligt. Die simplen, aber anstrengenden Aufgaben wurden in verschiedenen Situationen bearbeitet. Einmal ohne Belohnungen für richtige Antworten, dann mit kleinen Geschenken und schließlich im Wettbewerb mit zusätzlicher symbolischer Anerkennung. Und was waren die Ergebnisse? Nun, Schulkinder aus privilegierten Elternhäusern zeigen mehr kognitive Anstrengung als jene aus benachteiligten Verhältnissen. Besonders dann, wenn keine Belohnung angeboten wird und es allein um die intrinsische Motivation geht. Die Lücke zwischen den beiden Gruppen ist jedoch nicht sehr groß und sie kann durch Anreize wettgemacht werden. Sobald es nämlich kleine Belohnungen wie Spielzeuge oder soziale Anerkennung für die Lösung einer Aufgabe gibt, arbeiten Kinder aus sozial schwächeren Elternhäusern fast genauso engagiert wie privilegierte Kinder. Persönlichkeitseigenschaften oder die Intelligenz der Kinder können den Unterschied in der Anstrengung nicht erklären. Die Befunde zeigen vielmehr, dass das Anstrengungsverhalten entscheidend von der sozialen Umgebung beeinflusst wird. Lebensumstände spielen eine wichtige Rolle, etwa welche Ressourcen es in den Familien gibt und wie viel Sicherheit die Kinder erleben. Wenn Kinder mit Mängeln aufwachsen, zum Beispiel mit fehlenden finanziellen Mitteln oder weil ihre Eltern wenig Zeit im Alltag für sie haben, fällt es ihnen schwerer, sich auf eine bestimmte Aufgabe zu konzentrieren. Die Ergebnisse haben deswegen auch eine politische Perspektive. Bildungschancen könnten gerechter gemacht werden, wenn nicht nur Leistung, sondern auch individuelle Fortschritte im Klassenraum prämiert würden. So jedenfalls sagt Jonas Radl, einer der beteiligten Forscher. Schulische Belohnungen, sagt er, spielerisches Lernen und soziale Anerkennung könnten helfen, Unterschiede im Anstrengungsniveau zwischen Kindern aus unterschiedlichen sozialen Schichten zu verringern. Heike Solgar, die Mitautorin des Artikels und die Direktorin der Abteilung Ausbildung und Arbeitsmarkt am Wissenschaftszentrum Berlin, ergänzt dies, ich zitiere sie, die Studie liefert wichtige Hinweise, wie der Einfluss der sozialen Herkunft in der Schule besser ausgeglichen werden kann. Das ist wichtig für ein faires Bildungssystem und gleiche Chancen. Zitat Ende. Die Studie wurde im Februar im Journal American Sociological Review veröffentlicht. Auch hier füge ich den Link unserer Mediathek bei, ebenso wie den Link zu dem Projekt selbst. Die vorhin bereits erwähnte Professorin Dr. Corinna Kleinert vom Leibniz-Institut für Bildungsverläufe hat übrigens in einer Anfang März veröffentlichten Studie auch untersucht, wie die soziale Herkunft den gesamten Bildungsverlauf beeinflusst. Diese Studie ist in Zusammenarbeit mit den Professoren Marcel Helbig und Dr. Claudia Karwath entstanden. Die Autorinnen unterscheiden dabei zwischen den Einflüssen von Armut, Bildungsniveau und beruflichem Status der Eltern und messen deren Einfluss auf Kompetenzniveaus, Bildungsentscheidungen und Leistungsbeurteilungen. So kann genauer als bisher untersucht werden, wann soziale Ungleichheiten entstehen, wo sie sich fortsetzen, verstärken oder verringern. Die neue Veröffentlichung mit Daten des Nationalen Bildungspanels identifiziert Quellen der Ungleichheit im Bildungsverlauf und liefert damit einen grundlegenden Beitrag zur Debatte, wie Bildung gerechter gestaltet werden kann. Die Ergebnisse der Analyse zeigen, dass soziale Bildungsungleichheiten sehr früh einsetzen und lange stabil bleiben. Die Studie erstellt dabei keine Momentaufnahme, sondern analysiert, wie sich früh entstehende Ungleichheiten langfristig entwickeln. Anders als in vorherigen Studien untersuchen sie nicht nur ein Bildungsergebnis, sondern erstens die Entwicklung unterschiedlicher Kompetenzen, zweitens Bildungsentscheidungen zu unterschiedlichen Zeitpunkten und schließlich drittens die Beurteilung von SchülerInnen durch Lehrkräfte. Ein besonderer Fokus liegt auf den Übergängen zwischen einzelnen Bildungsetappen. Diese Scharnierstellen im Bildungssystem bilden einen besonderen Nährboden für die Verfestigung von Ungleichheiten, bieten jedoch gleichzeitig Ansatzpunkte für deren Beseitigung. Bereits in den ersten Lebensjahren von Kindern zeigen sich deutliche Unterschiede bei der Nutzung frühkindlicher Betreuungsangebote, die auf die verschiedenen Faktoren der sozialen Herkunft zurückzuführen sind. Während im zweiten Lebensjahr vor allem Eltern mit hohem beruflichen Status ihre Kinder außerfamiliär betreuen lassen, gewinnt im dritten und vierten Lebensjahr das Bildungsniveau der Eltern an Bedeutung. Kinder aus Familien mit niedrigem Bildungsniveau nehmen vor dem vierten Lebensjahr seltener an frühkindlicher Betreuung teil. Auch bei den Kompetenzen zeigen sich früh Unterschiede. Schon im Kleinkindalter unterscheiden sich Wortschatz sowie frühe mathematische und naturwissenschaftliche Fähigkeiten systematisch nach der sozialen Herkunft und vergrößern sich bis zum Schuleintritt. Diese Ungleichheiten setzen sich im weiteren Bildungsverlauf fort. etwa auch beim Lesen sowie bei computerbezogenen und digitalen Kompetenzen. Insgesamt bleiben die Unterschiede über die Schulzeit hinweg weitgehend stabil. So gehören am Ende der Grundschule nur 12% der Kinder aus unteren sozialen Schichten zu den leistungsstärksten SchülerInnen in Mathematik, aber 40% der Kinder aus hohen sozialen Schichten. Besonders deutlich werden soziale Ungleichheiten bei schulischen Bewertungen und Übergangsentscheidungen. Hier bleibt der Vorsprung von Kindern aus Familien mit hohen finanziellen Ressourcen und hohem Berufs- und Bildungsstatus bestehen. Ein Teil dieser Unterschiede lässt sich durch unterschiedliche Kompetenzniveaus erklären. Allerdings bleiben auch bei gleichen Kompetenzen deutliche Herkunftseffekte bestehen. Der berufliche Status und das Bildungsniveau der Eltern beeinflussen den Übergang auf das Gymnasium dabei in mehrfacher Hinsicht. So erhalten privilegierte Kinder bei vergleichbaren Kompetenzen häufiger bessere Noten als Kinder aus Familien mit sozial niedrigem Status. Ähnliche Bewertungsunterschiede durch die Lehrkräfte lassen sich auch bei den Übertrittsempfehlungen feststellen. Kinder von Eltern mit niedrigem beruflichen Status und niedrigem Bildungsniveau werden auch bei gleichen Kompetenzen und gleichen Noten seltener für das Gymnasium empfohlen als Kinder aus Familien mit hohen Niveaus. Unabhängig von der Empfehlung melden Familien mit hohem Sozialstatus ihre Kinder zudem häufiger am Gymnasium an. Im weiteren Verlauf der Sekundarstufe bleiben die sozialen Unterschiede beim Gymnasialbesuch weitgehend bestehen. Zwar verringern sich am Übergang zur Sekundarstufe 2 teilweise die Unterschiede zwischen mittleren und hohen sozialen Schichten, dennoch erreichen Jugendliche aus privilegierten Familien deutlich häufiger die Fach- oder Hochschulreife. Am Ende der Schulzeit hat nur etwa ein Drittel der Jugendlichen aus niedrigen sozialen Schichten eine Studienberechtigung erzielt, gegenüber mehr als 3/4 aus hohen sozialen Schichten. Und dieser Unterschied ist nur teilweise auf Kompetenzunterschiede zurückzuführen. Jugendliche mit niedriger Bildungsherkunft und aus armen Familien haben bei gleichen schulischen Kompetenzen zudem ein höheres Risiko, maximal einen Hauptschulabschluss zu erreichen. Und auch hierzu gibt es einen Link zu der Studie auf unserer Homepage. Eine letzte Meldung betrifft den umgekehrten Weg der Zufriedenheit, nämlich von den Kindern zu den Eltern. Die entsprechende Meldung vom 24. März trägt die Überschrift »Bildungserfolg der Kinder steigert Lebenszufriedenheit der Eltern«. Es handelt sich um eine Studie der Universitäten Bamberg und Dortmund, in die Daten von rund 80.000 Eltern ab 50 Jahren aus 27 europäischen Ländern eingeflossen sind. Mehr als die Hälfte der Befragten hatte mindestens ein erwachsenes Kind, das einen höheren Bildungsabschluss erreicht hatte als sie selbst. Für ihre Analyse nutzten die Forschenden Daten der internationalen Langzeitstudie Survey of Health, Aging and Retirement in Europe, abgekürzt SHARE. Die Ergebnisse zeigen einen klaren Zusammenhang. Eltern von Bildungsaufsteigerinnen und Aufsteigern berichten über eine höhere Lebenszufriedenheit als Eltern, deren Kinder das gleiche oder einen niedrigeren Bildungsabschluss erreichen. Besonders stark fällt dieser Effekt bei Eltern mit niedrigem Bildungsabschluss aus. Für sie scheint der Bildungserfolg ihrer Kinder eine besonders große Bedeutung für das eigene Wohlbefinden zu haben. Zudem verstärkt sich der Effekt mit jedem weiteren Kind, das einen höheren Bildungsabschluss hat. Alina Schmitz von der TU Dortmund sagt dazu, ich zitiere sie, unsere Ergebnisse zeigen eine Art Dosis-Wirkungsbeziehung. Je mehr Kinder ein höheres Bildungsniveau erreichen als ihre Eltern, desto höher ist die elterliche Lebenszufriedenheit. Zitat Ende. um mögliche Erklärungen zu finden, untersuchten die Forschenden auch, ob der Zusammenhang mit engeren Familienbeziehungen oder stärkerer Unterstützung durch die Kinder zusammenhängt. Dafür analysierten sie unter anderem emotionale Nähe, finanzielle Unterstützung sowie praktische Hilfe im Alltag. Diese Faktoren erklären den Unterschied jedoch nicht. Eltern von BildungsaufsteigerInnen und Aufsteigern erhalten weder häufiger finanzielle Unterstützung noch mehr praktische Hilfe im Alltag. Auch die emotionale Nähe zu den Kindern unterscheidet sich nicht. Ich zitiere dazu Rasmus Hoffmann von der Universität Bamberg. Der Effekt scheint weniger mit konkreter Unterstützung zusammenzuhängen als mit psychologischen Faktoren, etwa mit Stolz auf die Leistungen der eigenen Kinder oder mit dem Gefühl, dass sie gut für die Zukunft aufgestellt sind. Zitat Ende. Schließlich gibt es auch hierzu einen Link auf unserer Homepage. Das war unsere Wissenschaftsecke. Und dazu passend habe ich für Kurzentschlossene und welche, die sich mit dem Thema Erziehung beschäftigen wollen oder vielleicht sogar beschäftigen müssen, einen kurzen Veranstaltungshinweis, wie gesagt für Kurzentschlossene, heute Nachmittag 16.30 Uhr bis 18 Uhr geht das zum Thema Erziehungsstrategien, Führen und Grenzen setzen. In dieser Veranstaltung erfahrt ihr durch anschauliche Beispiele, wie Kinder liebevoll geführt und ihnen sinnvoll Grenzen gesetzt werden. Es erwartet euch ein interessanter Vortrag mit der Möglichkeit, Fragen zu stellen und gemeinsam zu diskutieren mit unserer Referentin Dr. Tabea Philipsen. Die Teilnahme ist offen für, und dann steht da in Klammern, Werdende, Eltern, Großeltern und Interessierte. Stattfinden tut das Ganze im Geburtshaus Erfurt e.V. in der Clara Zetkin Straße 92 und der Eintritt kostet für eine Einzelperson 15 Euro und für ein Paar 20 Euro. Vielleicht interessiert es den einen oder den anderen von euch. Ich komme zurück zu den Geburtstagskindern oder beziehungsweise zu den am 1.4. Geborenen und habe mal geguckt, was gab es denn da so an Musikern, die zu erwähnen sind. Und da habe ich zwei jetzt rausgesucht, von denen ich denke, die sollte man vielleicht sich nochmal anhören. Der erste ist Jill Scott Heron, ein US-amerikanischer Musiker, der die Elemente aus Funk, Jazz, Soul und lateinamerikanischer Musik vereint und der häufig mit Sprechgesang arbeitete und deswegen als einer der wichtigsten Wegbereiter der Hip-Hop- und Rap-Musik gilt. Seine Texte sind meist von politischen oder sozialen Inhalten geprägt, wie das dann später bei Hip-Hop und Rap ja auch der Fall war. Und einen Titel von ihm spiele ich jetzt, The Revolution Will Not Be.
You will not be able to stay home, brother. You will not be able to plug in, turn on, and cop out. You will not be able to lose yourself on Skag and skip out for beer during commercials because the revolution will not be televised. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by Xerox in four parts without commercial interruptions. The revolution will not show you pictures of Nixon blowing a bugle and leading a charge by John Mitchell, General Abrams, and Spiro Agnew. Eat hog maws confiscated from a Harlem sanctuary. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by the Schaefer Award Theater and will not star Natalie Woods and Steve McQueen or Bullwinkle and Julia. The revolution will not give your mouth sex appeal. The revolution will not get rid of the nub. The revolution will not make you look 5 pounds thinner because the revolution will not be televised, brother.
There will be no pictures of you and Willie Mae pushing that shopping cart down the block on the dead run, or trying to slide that color TV into a stolen ambulance. NBC will not be able to predict the winner at 8:32 on report from 29 districts. The revolution will not be televised. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. There will be no pictures of Whitney Young being run out of Harlem on a rail with a brand new process. There will be no slow motion or still lights of Roy Wilkins strolling through Watts in a red, black, and green liberation jumpsuit that he has been saving for just the proper occasion. Acres, Beverly Hillbillies, and Hooterville Junction will no longer be so damn relevant, and women will not care if Dick finally got down with Jane on Search for Tomorrow, because black people will be in the street looking for a brighter day. The revolution will not be televised. There will be no highlights on the 11 o'clock news and no pictures of Harry R. Woman Liberationist and Jackie Onassis blowing her nose. The theme song will not be written by Jim Webb or Francis Scott Keyes, nor sung by Glenn Campbell, Tom Jones, Johnny Cash, Engelbert Humperdinck, or The Rare Earth. The revolution will not be televised. The revolution will not be right back after a message about a white tornado, white lightning, or white people. You will not have to worry about a dove in your bedroom, the tiger in your tank, or the giant in your toilet bowl. The revolution will not go better with Coke. The revolution will not fight germs that may cause bad breath. The revolution will put you in the driver's seat. The revolution will not be televised, will not be televised, will not be televised, will not be televised. The revolution will be no rerun, brothers. The revolution will be live.
Das war jetzt eine Ankündigung zum 1. April, denn das Stück hieß natürlich nicht The Revolution Will Not Be, sondern The Revolution Will Not Be Televised. Also die Revolution findet nicht im Fernsehen statt. Kein Wunder. Und recht hat er. Jill Scott Heron war das, der heute Geburtstag, der heute vor, jetzt muss ich rechnen, 51 und 26, 77 Jahre alt geworden wäre. Geworden ist. 1949 jedenfalls geboren. Großartige Musik. Wir kommen zu einem Thema, das unmittelbar zu uns führt, zum Lokaljournalismus nämlich. Demokratie beginnt im Lokalen. Wie weiter mit dem Lokaljournalismus in Thüringen? Zu diesem Thema fand am vergangenen Donnerstag im Haus Dacher-Röden eine Veranstaltung statt, die organisiert worden war von der Heinrich-Böll-Stiftung und dem Netzwerk Recherche. Und teilgenommen haben im Grunde alle Institutionen, die mit dem Thema befasst sind. Journalisten, Medienforscher, Pressestellen, Verlage und viele andere. Und von uns, nämlich hier von Radio Frei, haben teilgenommen Christian aus unserer Universalredaktion und ich selber. Es wurden keine Mitschnitte gefertigt und so haben Christian und ich uns danach einmal zusammengesetzt und haben für euch so ein wenig unsere Wahrnehmung in einem Gespräch zusammengetragen, in dem erst einmal Christian seinen Gesamteindruck geschildert hat und daraus hat sich dann weiteres ergeben. Das hören wir uns jetzt mal an.
Wie soll der Journalismus aussehen? Das war die Frage in dieser Podiumsrunde mit ganz verschiedenen Vorschlägen. Wir haben diskutiert, was die Ergebnisse vom Netzwerk Recherche waren und was auch die Forscherinnen und Forscher im Auftrag für die Heinrich-Böll-Stiftung herausgefunden haben. Und auf diese Frage, wie soll der Journalismus aussehen, sind verschiedene Antworten geliefert worden. Infolgedessen gleichzeitig aber auch das Netzwerk Recherche gesagt hat, hey, es gibt Probleme, die waren in Graz unterwegs und haben sich angeschaut, wie ist denn das mit der Lokalpresse dort, wie ist denn das mit der Lokalzeitung dort. Die haben auch ein Pilotprojekt gehabt von der OTZ, wo sie versucht haben, Leserinnen und Leser auf das Digital-Abo umzustellen oder zu sagen, hey, gibt es nicht Anregungen dafür, haben sie nicht irgendwie Lust, sie kriegen sogar von uns ein Tablet geschenkt, dann müssen wir nicht mehr bei Ihnen vorbeikommen. Also der Lokaljournalismus in einer Krise ist in einer Krise und genau das ist eben bei diesen Veranstaltungen erörtert worden. Woran liegt es und wie kommt man da auch wieder raus?
Warum ist der Lokaljournalismus denn in einer Krise? Ist er in einer größeren Krise als der in Anführungsstrichelchen große Journalismus, wo es um die Welt und so etwas geht?
Also ich
Hast du das so empfunden?
Ich glaube schon, dass man das so sagen kann, weil der Lokaljournalismus, also die Heinrich-Böll-Stiftung und auch das Netzwerk Recherche haben da Zahlen veröffentlicht, ungefähr die Abdeckung in Deutschland liegt bei 1,7 pro Landkreis, wie mit einer Lokalzeitung abgedeckt sind. Also im Durchschnitt hat ein Landkreis 1,7 Zeitungen, die dadurch versorgt werden. Mhm. Und es gibt eben viele Landkreise, vor allem im Westen Deutschlands, die halt wirklich mehrere Zeitungen haben. Und es gibt auch immer mehr Landkreise, wo es nur eine Zeitung gibt oder vielleicht auch gar keine oder nur Anzeigenblätter.
Ja.
Und auf jeden Fall würde ich sagen, dass der Lokaljournalismus da in einer Krise ist, weil ich habe das so empfunden, dass das so ein Spiel aus zwei Richtungen ist. Also es gibt immer weniger Menschen, die Lokalzeitung lesen und dafür auch bezahlen. Und infolgedessen gibt es auch immer weniger Anbieter. Die Redaktionen werden verkleinert oder zusammengelegt und dadurch findet dann auch wieder Qualität und Material für die Berichterstattung. Und dann wird eben nicht mehr von der Haustür berichtet und dann infolgedessen habe ich natürlich auch keine Lust mehr, die Zeitung zu lesen, weil nichts mehr für mich Relevantes drinne steht vor Ort, was passiert.
Ja, und ich hatte auch den Eindruck, dass es dafür eigentlich so ganz wenige Alternativen nur gibt. Und die Alternativen, die sich gewissermaßen von selbst entwickeln, dass die eigentlich ganz unbefriedigend sind. Also, dass zum Beispiel die Tageszeitung, die einen Lokalteil beinhaltet, dass die ersetzt wird durch ein Anzeigenblatt, wo so ein bisschen redaktionelle Ergänzungen da drin sind. Dann wurde darüber berichtet, dass auch von parteipolitischer Seite her der Versuch gemacht wird, Alternativen aufzubauen, die für die Leute kostenlos sind und wo natürlich Inhalte verbreitet werden, die einfach objektiv unzutreffend sind oder aber eben in eine bestimmte Richtung gehen, die man nicht haben will.
Ja, ich habe mich erinnert, Jan Böhmermann hatte mit seinem Magazin Royal im ZDF schon vor Jahren mal recherchiert gehabt und gesagt, ey, wir haben eine Krise in Deutschland, da gibt es immer mehr Anzeigenblätter, die auch politisch motiviert sind. Das ist natürlich total eine Katastrophe, weil die Menschen sind nicht mehr abgedeckt oder kriegen dann eben vermeintlich neutrale Berichterstattung im Gewand von politischer Meinungsmache.
Ja, oder aber, was wir jetzt über diese sogenannten großen Plattformen erleben, dass da praktisch neue Medien entstehen, in denen Inhalte verbreitet werden, die auch im Hinblick auf die Realität, sagen wir mal, sehr zweifelhaft sind.
Das ist auf jeden Fall richtig. Also gerade die sozialen Medien sind ja ein so großer Player, vor allem für junge Menschen, die ja dann eben den Zeitungsverlagen auch wegbrechen. Die nutzen die sozialen Medien. Ich nehme mich da selbst nicht aus. Also ich habe auch sämtliche journalistische Akteure auf den Plattformen abonniert und kriege da natürlich die Nachrichten. Und dann ist es natürlich logisch, dass viele sagen, ja, dann brauche ich die Zeitung oder sonst was nicht mehr zu abonnieren. Ich kriege die Nachrichten ja in meinen Feed gespült. Das Problem daraus ist natürlich, die eigentlichen journalistischen Akteure, die Zeitungen werden dadurch nicht mehr finanziert, weil denen fehlen natürlich die Abozahlen. Und mit der Nutzung von sozialen Medien bezahlt man andere Akteure, eben nämlich die Plattformen und die Werbepartner dahinter. Und das ist natürlich ganz klar eine Katastrophe, weil das Geld eben an die falschen Leute geht.
Ja, beziehungsweise von Leuten, die das eigentlich gar nicht wollen, dass das Geld überhaupt bezahlt wird. Also ich gehöre zu denjenigen, die soziale Medien nur relativ wenig nutzen. Aber weil soziale Medien über Werbung finanziert werden, bezahle ich im Geschäft dafür mit, obwohl ich sie nicht nutze.
Genau. Und deshalb haben eben die Forscherinnen und Forscher in ihrer Studie für die Heinrich-Böll-Stiftung gesagt, ey, wir brauchen da doch irgendwie Ansätze, um dagegen zu steuern. Wie sichert man die Finanzierung langfristig? Und da gab es verschiedene Ideen, die haben sie alle in ihrer Studie auch kurz angerissen. Die kann man auch online einsehen, das ist ganz kostenlos verfügbar. Haben gesagt, ja, wie wäre es denn mit ehrenamtlichem Journalismus, wie wir hier ja
wie
auch
machen. Wie wir das machen, genau.
Genau. Oder wie sieht es aus, wenn die großen Medien einfach sich vergrößern und dann eben oder worauf es zwangsläufig hinausläuft, dann eben keine lokale Abdeckung mehr haben. Oder eben dritte Alternative, das Ganze irgendwie staatlich fördern mit einer Abgabe oder mit Stipendien oder sowas an freie Medien. Wo ich gleichzeitig auch wieder eine Gefahr sehe, wenn man sagt, naja, Medien sind die vierte Gewalt, die sollten eigentlich total unabhängig vom Staat sein. Und dann greift der Staat aber ein, indem man sagt, natürlich, er hat ein Interesse daran in der Demokratie, dass freie Medien existieren. Aber natürlich ist es eine Gefahr, wenn dann von dort irgendwie Zahlungen hingehen, um den Journalismus zu sichern.
Naja, wenn das von der Öffentlichkeit der Fall ist, kann das eigentlich nicht so schädlich sein. Also wenn man mal die Entwicklungsgeschichte des öffentlich-rechtlichen Mediums Rundfunk und Fernsehen sich anguckt, die sind ja nun im Zweiten Weltkrieg, nach dem Zweiten Weltkrieg gerade bewusst im Hinblick auf die damaligen Fehlentwicklungen so gegründet worden, dass sie auf der einen Seite möglichst staatsfrei sind und auf der anderen Seite eine öffentlich-rechtliche Finanzierung, die die Unabhängigkeit gewährleistet, herstellen müssen. Also das Bundesverfassungsgericht hat da mal von der Grundversorgung mit Medien gesprochen. Nur diese Grundversorgung, die bezog sich ja immer irgendwie auf die großen Medien, auf diejenigen, die eben den Lokalteil nicht so in erster Linie im Auge haben.
Ja, von daher ist es halt auch so, wo man die aktuellen Entwicklungen auch berücksichtigen muss. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist enorm wichtig, das sehe ich ganz klar so, aber es sehen eben viele Menschen nicht mehr so, die auch sagen, nee, ich bezahle da zu viel oder warum können wir das nicht in ein freiwilliges Abo-Modell umändern? Und dieses Modell auf noch mehr Medien auszuweiten, ist ja eigentlich kontraproduktiv.
Das mag so empfunden werden, das will ich überhaupt nicht bestreiten. Dass es aber tatsächlich so ein Problem ausmacht, da habe ich so meine Zweifel dran. Also das, was die privaten Medien anlangt, ich meine, die werden ja auch nicht aus dem luftleeren Raum finanziert. Die werden eben zum überwiegenden Teil aus Werbung finanziert. Und wie gesagt, die Werbung bezahle ich mit, egal ob ich jetzt RTL mir angucke oder was auch immer. Ich bezahle es auf jeden Fall mit den Käufen, die ich in den Geschäften erledige.
Ja, das ist auf jeden Fall eine wichtige Anmerkung. Also man muss sich immer bewusst sein, wenn man solche Medien konsumiert, wer da im Hintergrund steht. Also vor allem, also ganz präsent ist ja einem die Springerpresse in dem Moment, also Welt, Bild und so weiter, die ja wirklich ein privates Interesse nachweislich haben. Also es hat ist ja ergeben worden mit der Debatte um Habecks Heizungsgesetz und dem Finanzier BlackRock, die dann wieder in Gas- und Ölgeschäften drin stecken und deshalb gesagt haben, hey, berichtet doch so. Das ist natürlich eine Gefahr und dazu sagen, hier, wir haben eine öffentlich-rechtliche Alternative, beziehungsweise wir haben freie Medien, die davon nicht abhängig sind. Das ist natürlich ein enormer Wert in der Demokratie, das ist auf jeden Fall richtig. Aber auch hier kommen wir wieder an das Problem ran, meiner Meinung nach, dass den Leuten das nicht bewusst ist. Also die Zahlungsbereitschaft ist sowieso gering, eben weil auch das Bewusstsein für die Notwendigkeit von gutem Journalismus deutlich, deutlich zurückgeht.
Naja, das hat man ja überall, merkt man ja überall, nicht nur im journalistischen Bereich, dass das Interesse an einer Informationsveredelung nicht besonders ausgeprägt ist, sondern man nimmt sich eben die Informationen, die einem gefallen, jetzt sehr vereinfacht formuliert, und die setzt man als richtig und wahr, obwohl sie es vielleicht gar nicht ist. Weil eben kein Journalist, kein ausgebildeter oder aber erfahrener Mensch dazwischen sitzt, der in der Bewertung von Informationen aus unterschiedlichen Quellen Erfahrung und Know-how hat.
Ja, ich erinnere mich da auch nochmal rückblickend auf die Diskussion, dass es es war ja jemand von der Ostthüringer Zeitung anwesend und hat gesagt, ja, wir müssen doch einfach das berichten, was die Menschen auch lesen wollen. Und das ist natürlich, kann man natürlich so sagen, aber wenn wahnsinnig viele Menschen dann eben auch sagen, hey, ihr berichtet nicht mehr das, was für mich relevant ist, dann läuft das ja irgendwie gegeneinander. Dann ist das ja auf jeden Fall Konflikt.
Ganz schwierige Diskussion, weil man natürlich über ein und dasselbe Thema ganz unterschiedlich berichten kann. Und man kann so berichten, dass es die Leute interessiert oder auch so, dass es sie langweilt.
Richtig, richtig. Und dann ist immer die Frage, lässt man die Themen einem geben oder setzt man die Themen? Und
wahrscheinlich muss es eine gute Mischung von beidem sein.
Ne? Ja, wahrscheinlich schon, ja.
Aber auf der Veranstaltung war meine Wahrnehmung jedenfalls so, es wurden ganz viele Lösungsvorschläge erörtert. Ein paar davon haben wir jetzt in dem Gespräch angesprochen, aber so richtig überzeugend als ein Lösungsvorschlag hat sich keiner rauskristallisiert.
Nee, wir haben uns da in der Diskussion auch so ein bisschen im Klein-Klein verloren. Das muss man an der Stelle sagen. Und die Vorschläge, die gemacht worden sind, überzeugen mich persönlich auch nicht. Der Idealweg wäre natürlich zu sagen, man macht den Leuten wieder bewusst, was Journalismus für einen Wert hat und wie wichtig er ist. Wahrscheinlich werden wir da aber nicht mehr hinkommen. Das halte ich eigentlich schon für ausgeschlossen.
Es gibt wichtigere Probleme für die Menschen.
Ja, vielleicht wahrscheinlich schon, ja.
Im Moment. Auf jeden Fall kann man aber eins sagen, und das müssen wir dann jetzt in Radio Frei doch nochmal ganz ausdrücklich hervorheben, das ehrenamtliche Engagement im Journalismus und in den Medien, das hat nach wie vor einen großen Stellenwert, und er könnte eigentlich auch noch viel größer werden.
Auf jeden Fall, klar.
Engagement ist gefordert.
Und wir suchen hier auch immer neue Leute.
Wir freuen uns über Kolleginnen und Kollegen, die dazukommen.
So ist es.
Danke dir, Christian, für das Gespräch.
Ich danke dir.
Das war Toto Und zwar mit dem Song Hold the Line. Und den habe ich natürlich auch nicht zufällig ausgesucht, sondern deswegen, weil der Schlagzeuger von Toto damals Jeff Porcaro war. Und Jeff Porcaro war einer der einflussreichsten Schlagzeuger der 70er, 80er und ja auch 90er Jahre noch und hat wirklich Geschichte geschrieben. Der Rolling Stone hat einmal eine Liste aufgestellt der einflussreichsten oder größten Schlagzeuger aller Zeiten und da landete Porcaro auf Rang 37. Okay, solche Rangfolgen sind nicht besonders aussagekräftig, aber der Sound, den er geprägt hat, war in den 80er Jahren insbesondere zum großen Teil der Sound von Jeff Porcaro, den viele Gruppen übernommen haben. Er gründete Toto zusammen und hat lange mit denen zusammengespielt, hat aber als Studiomusiker auch mit ganz vielen anderen Gruppen zusammengespielt, die ihn unbedingt haben wollten. So zum Beispiel Pink Floyd, The Wall, da hat er mitgemacht, Leo Sayer, Michael Jackson, Frank Sinatra, Paul McCartney, Rod Stewart, also ein Who is Who der damaligen Rockszene und Popszene. Madonna war dabei, Joe Cocker, Lionel Richie, Eric Clapton, Elton John und so weiter und so weiter. Und es geht das Gerücht, dass angeblich Bruce Springsteen ihm einmal $1 Million geboten haben soll, wenn er mit ihm zusammen auf eine Tournee geht. Das ist nicht passiert, aber er hat mit Bruce Springsteen Musik gemacht und eins von diesen Musikstücken habe ich hier, Human Touch heißt das.
You and me, we were the pretenders. We let it all slip away. In the end, what you don't surrender, well, the world just strips away. Girl, ain't no kindness in the face of strangers. We ain't gonna find no miracles here. Well, you can wait on your blessings, my darling. I got a deal for you right here. I ain't looking for prayers of pity. I ain't coming around searching for a crutch. I just want someone to talk to and a little of that human touch. Just a little of that human touch. On the streets of this town, ain't no bread from heavenly skies. Ain't nobody drawing wine from this blood. It's just you and me tonight. Tell me in a world without pity, do you think what I'm asking's too much? I just want something to hold. Yeah.
Und im Hintergrund läuft noch ein bisschen Bruce Springsteen mit Jeff Porcaro. Ich werde manchmal gefragt, warum nimmst du eigentlich gerade diejenigen Geburtstage von denen, die du jetzt eben genommen hast? Ich kann die Frage auch nicht wirklich gut beantworten. Auch heute hätte es wieder viele andere Geburtstage gegeben, die man hätte erwähnen können. Bismarck gehört dazu und Gogol und Rachmaninow und wie sie alle heißen. Also, es gibt noch viel zu hören, aber ihr könnt euch gedulden. In einem Jahr, am 1. April, wird dann vielleicht das, was ihr gerne hören würdet, von uns gesendet. Bis dahin verabschiede ich mich nicht, denn ich werde früher wieder da sein, wahrscheinlich in der nächsten Woche. Und ich verabschiede mich wie immer bei euch mit dem Wunsch, bleibt gesund, bleibt uns gewogen, und im Hintergrund läuft noch, auch ein Geburtstagskind heute, Susan Boyle, Mal auf Kintyre. Tschüss, euer Reino.
Much have I seen, dark distant mountains with valleys of green, past painted deserts. The sun sets on fire as he carries me home to the Mull of Kintyre.